Ich würde es mir wirklich wünschen, dass die Wirtschaft wieder als ein wichtigerer Faktor gesehen wird in unserer Gesellschaft. Und auch nicht immer so böse gesehen wird. Also ich habe das Gefühl, alle Unternehmen sind quasi dabei, die Umwelt zu verpesten.
Mitarbeiter auszunehmen.
Ja, genau. Und das ist so weit weg von meiner Realität. Wie viele Unternehmer kenne ich, die sich sehr stark für ihr Team einsetzen, die Nachhaltigkeit als wichtigen Punkt sehen für ihr Unternehmen. Also gerade im Mittelstand, finde ich, gibt es da so tolle Unternehmen und so tolle Unternehmer, die richtig was reißen wollen und wo ich so denke, boah, lass die doch mal ein bisschen machen.
Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamero.
In der heutigen Episode sprechen wir über das, worüber viele Unternehmer nur hinter vorgehaltener Hand reden. Druck, Zweifel und die harten Entscheidungen, die niemand für einen trifft. Wie hält man als Entscheider Kurs, wenn Märkte schwanken und Erwartungen steigen? Dazu haben wir uns Dina Reit, Geschäftsführerin von SK Laser und eine der spannendsten Führungspersönlichkeiten im Maschinenbau, eingeladen. Liebe Dina, was bedeutet es für dich, ein Unternehmen in herausfordernden Zeiten zu führen? Und wie schafft man es, sich immer wieder neu zu erfinden? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier, bei Scharf und Sinnig. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Scharf und Sinnig. Heute wartet euch eine ganz besondere Folge. Es geht um unternehmerische Resilienz, Innovation und vielleicht sogar um die Zukunft des deutschen Mittelstands. Wir leben in herausfordernden Zeiten. Wirtschaftliche Unsicherheiten, politische Umbrüche, ein sich rasant wandelnder Arbeitsmarkt, technologische Entwicklungen, die ganze Branchen auf den Kopf stellen. Wer heute ein Unternehmen erfolgreich führt, braucht also nicht nur einen klaren Kopf, sondern auch Mut, Kreativität und die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. Und genau darüber spreche ich heute mit einer Frau, die all das verkörpert. Unser heutiger Gast zählt zu den spannendsten Unternehmerinnen im deutschen Maschinenbau. Sie ist Geschäftsführerin von SK Laser, wurde als Familienunternehmerin des Jahres ausgezeichnet, gehört zu den Top 101 Frauen des Jahres. Außerdem wurde sie als Zukunftsmacherin des Jahres geehrt und zählt zu den spannendsten jungen Führungspersönlichkeiten. Mein Gast schüttelt schon den Kopf.
Ja, ist unglaublich.
Das steht alles so geschrieben. Das ist die Tatsache. Und gehört zu den spannendsten jungen Führungspersönlichkeiten in Deutschland. Nebenbei ist sie ebenfalls Podcasterin und eine einflussreiche Stimme im Maschinenbau. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit Dina Reit. Liebe Dina, herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist.
Auch herzlichen Dank. Ja, also ich freue mich total, dabei zu sein. Und man kann es wirklich gar nicht glauben, wenn man das so hört über sich selber.
Ist viel, ne?
Ja, das ist jetzt natürlich auch, über die Jahre hat sich das so ein bisschen entwickelt.
Du sagst über die Jahre, aber das sind nicht so viele Jahre. Das sind, ich glaube, die ganzen Auszeichnungen, das ging so 2022 los, oder?
Ja, genau. Ja.
Genau.
Aber vorher, also habe ich schon darauf hingearbeitet. Ne?
Das weiß ich, genau. Ja, ist richtig. Standardmäßig frage ich, pass auf, ich muss kurz was einwerfen. Heute zweierlei Premieren. Die erste Premiere, dass du heute dabei bist. Die zweite Premiere, das wird eine Folge ohne meinen geschätzten Co-Host-Kollegen Dr. Simon Mamero, der ist kurzfristig verhindert. Wir ziehen es gemeinsam durch, haben wir so beschlossen. Und dann starten wir rein. Die erste Frage, die ich generell unseren Gästen stelle, bist du einverstanden mit diesem Intro? Hast du noch etwas zu ergänzen oder würdest du gerne etwas streichen? Bitte.
Ich habe also nichts hinzuzufügen und nein, streichen auch nicht. Alles super. Vielen Dank.
Sehr gut.
Ich fühle mich geehrt.
Ja, und ich erst, und ich erst. Du hast 2019 bist ins Unternehmen eingestiegen, SK Laser.
Richtig.
Hat dein Vater gegründet und du hast es dann 2023, wir machen da einen großen Sprung, du kannst gerne näher drauf eingehen, hast du es dann übernommen? Mhm. Bist dann letztendlich allein verantwortlich, so habe ich das verstanden, für SK Laser.
Also ich würde es noch ein bisschen präzisieren. Also 2022 gerne. Bin ich Geschäftsführerin geworden. Vorher hatte ich Procura und dann 2024 bin ich geschäftsführende Gesellschafterin geworden. Und die Gesamtverantwortung trage ich aber schon seit 2022. Mein Vater, da fragen mich auch immer alle, was macht der jetzt so? Der ist derzeit noch bei uns im Unternehmen, arbeitet noch 20 Stunden die Woche. Und das tut er jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren, dass er Teilzeit arbeitet, genau. Mhm. Und dieses Jahr ist das letzte Jahr, wo er dabei ist. Und du hörst so ein bisschen den Wehmut aus meiner Stimme schon. Finde ich eigentlich schon fast ein bisschen traurig. Ganz viele sagen ja immer so, oh, kann er denn überhaupt loslassen? Ja, mein Vater kann sehr gut loslassen. Wir haben jetzt schon ganz viele Themen, Projekte, Personalgeschichten, wo mein Vater nicht mehr so den Einblick hat, wo er dann manchmal von mir geupdatet wird. Und ja, aber es ist trotzdem nach wie vor so, die ganze Erfahrung, die mein Vater hat, die ist Gold wert und ich arbeite wirklich gern mit ihm zusammen.
Ich glaube, das ist nicht oft so, ne, dass die Erfahrung geschätzt wird. Vielleicht im Nachgang dann oft, dass man sagt, da hätte ich doch mal öfters nachgefragt oder so. Aber da ist noch ein unglaublicher Erfahrungsschatz da, von dem man vermutlich immer noch profitieren
kann.
Ja,
und ich glaube, natürlich hängt das auch damit zusammen, dass mein Vater eben sehr gut im Loslassen ist und sehr viel, ja, mir einfach die Freiheit lässt. Dina, mach wie du willst und ich vertraue dir da, mach mal. Ja,
ja.
Natürlich ist das ist ein Geben und Nehmen. Und es bedarf sehr viel Charakterstärke von meinem Vater, das Unternehmen sich jetzt auch verändern zu lassen und mir dabei sogar die Hand zu reichen und zu helfen, das Unternehmen zu verändern. Und für uns war auch immer sehr wichtig, dass die Familie an erster Stelle steht. Also das für uns war zum Beispiel wichtig zu sagen, hier sollten wir in einen totalen Streit kommen, dann muss die Familie vorgehen. Wir müssen uns dann irgendwie einigen. Also keine Ahnung, wir feiern nach wie vor Weihnachten zusammen und waren jetzt gerade zusammen Skifahren. Für uns ist Familie super, super wichtig.
Was mich interessieren würde, ab wann hast du dich zum ersten Mal als Unternehmerin gefühlt? Ab wann ging es los?
Also Unternehmerin werden wollen, das war 2016, da habe ich ja die Entscheidung fürs Unternehmen getroffen. Aber dann wirklich so gefühlt, boah, das hat ein bisschen länger gedauert, sage ich dir. Also 2019 bin ich eingestiegen und dann brauchte ich sicherlich ein Jahr oder vielleicht sogar anderthalb Jahre, bis ich mich sattelfest gefühlt habe. Und davor habe ich diese ganzen großen Zweifel, die alle Nachfolger haben, über die aber die wenigsten nur sprechen, weil das ja auch so ein bisschen die Sicherheit des Unternehmens so aufs Spiel setzt, wenn du sagst, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege und ob ich das will und Aber so war es bei mir. Ich habe am Anfang mich schon gefragt, ob ich das jemals schaffen kann. Ich hatte viel zu lernen, sowohl im Wirtschaftsbereich als auch im technischen Bereich. Und das musste ich erst mal lernen, um dann mich auch als Geschäftsführerin sicher zu fühlen. Und dann irgendwann, danach kommt ja erst, dass du dich als Unternehmerin auch sicher fühlst. Also, dass du Entscheidungen triffst, die eben unternehmerisch sind, die die Zukunft des Unternehmens tangieren. Insofern, als dass du strategisch dich entscheidest, keine Ahnung, mehr Maschinen in der Automatisierung zu machen oder eine bestimmte Person einzustellen. Das sind ja dann wirklich strategische Entscheidungen, die auch lange Wirkung entfalten.
Fiel dir das schwer, also genau solche Entscheidungen zu treffen?
Ja, klar. Am Anfang auf jeden Fall. Und da war mein Vater ganz klar mein großes Vorbild. Ich habe mit meinem Vater mich immer ausgetauscht und am Anfang hat mein Vater mich auch noch geleitet. Also das lief so, dass mein Vater natürlich am Anfang mehr entschieden hat, als das jetzt tut. Und das war ein fließender Übergang über die letzten 5, 6 Jahre. Und ja, am Anfang fiel mir das ziemlich schwer, weil ich mich selber noch nicht so in dieser Rolle gesehen habe und weil ich noch so viel zu lernen hatte.
Was glaubst du, unterscheidet Unternehmer von Nicht-Unternehmern? Rein aus deiner Perspektive, was muss ein Unternehmer mitbringen?
Als Unternehmer siehst du das Unternehmen als Ganzes. Und bei mir ist es so, ich weiß, dass alles ineinander greift und dass, wenn es an der einen Stelle total hakt, dass das mitunter auch eine Auswirkung hat auf die andere Seite. Und mein Job ist, auch das alles zusammenzuhalten und auch einen positiven Blick in die Zukunft zu werfen und damit auch die Leute zu motivieren, nach vorne zu gehen. Und dann ist, denke ich, schon auch wichtig, dass Unternehmertum bedeutet, nicht auf die kurzen Gewinne unbedingt abzuzielen, sondern auch langfristig zu denken für ein Unternehmen. Und natürlich auch, manchmal musst du auch ein bisschen unangenehme Entscheidungen treffen. Du musst dich vielleicht gegen etwas entscheiden, was aber sehr populär ist im Team. Und trotzdem musst du eben das große Ganze sehen und dafür die Entscheidung treffen.
Ich habe deine letzte Podcast-Episode mal reingehört. Und da habt ihr euch ja auch so ein bisschen über diesen Unternehmer oder vielleicht auch über dieses Image des Unternehmerdaseins unterhalten und wie die Realität dann tatsächlich mal ausschaut, dass du dann einen Anruf am Wochenende kriegst oder eine Nachricht, du Diener, da ist irgendwas passt nicht. Ne? Also es ist eben nicht, wie ihr das beschrieben habt, wo ist meine neue Yacht oder so, kann ich mal wieder auf hohe See, sondern das ist die blanke Realität, ne? Dass man sich auch mit solchen Themen auseinandersetzen
darf. Ja, voll, darf, muss, natürlich, klar. Also ich bin da der Ansprechpartner für diese Dinge und im Endeffekt, wenn die Leute das Gefühl haben, es pressiert total und es ist ganz schlimm, dann muss das an mich eskaliert werden und kann nicht vorher irgendwie mit jemand anderem besprochen werden. Und du, also ich habe da schon Sachen erlebt, da bin ich im Nachhinein immer noch baff, auch welche intimen Details Leute mit mir teilen dann, weil der Job eben doch ganz viel des eigenen Lebens ausmacht. Und die Person, die dann der Ansprechpartner für einen ist im Job, und das ist eben, im Endeffekt bin ich das, die wird dann mit einbezogen, wenn es irgendwie in der Familie gerade ganz schlimme Situationen gibt oder so. Das ist schon krass, ja.
Du hattest gerade schon mal gesagt, so einen positiven Blick in die Zukunft. Und ich hatte im Intro ja schon erwähnt, das ist uns allen nicht neu, aber die Zeiten sind schon besonders herausfordernd momentan. Ne? Also wirtschaftliche Situation, politische Situation, all das, dann kommt das Klima auch noch dazu. Also wirklich sehr, sehr viele Variablen, die irgendwie nicht mehr so richtig steuerbar sind. Verfolgst du die Nachrichten intensiv? Sagst du, du willst damit gar nichts mehr zu tun haben, du kannst es nicht mehr hören? Und was geht dir da so durch den Kopf?
Also sicherlich ganz abschalten, weiß ich gar nicht, wie das geht. Natürlich geht das wahrscheinlich irgendwie, aber ich verfolge auf jeden Fall die Nachrichten. Auch gerade um die Wahl herum war ja jetzt sehr, sehr, sehr viel Politik, zum Beispiel auch in Social Media. Das heißt, ich kann mir kaum vorstellen, dass es möglich ist, in Deutschland in der heutigen Zeit sich komplett von den Nachrichten oder auch von der politischen Realität fernzuhalten. Aber das ist auf jeden Fall auch nicht mein Ziel. Weißt du, nicht jede einzelne Nachricht ist entscheidend für unser Unternehmen, aber die Grundstimmung im Land, die grundwirtschaftlichen Entscheidungen, die getroffen werden, die sind hochrelevant für unser Unternehmen. Wir arbeiten nach wie vor mit Unternehmen aus der Automobilindustrie zusammen. Und wenn da eine Insolvenzwelle am Laufen ist oder wenn große Entscheidungen getroffen werden, ob jetzt zu Verbrenner oder E-Autos, dann ist das für uns entscheidend. Das macht sich auf unser Business, in unserem Business macht sich das bemerkbar. Deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, sich da zu informieren und auch einzusetzen. Also dann vor der Bundestagswahl habe ich zum Beispiel zur Wahl aufgeworfen für eine demokratische Wahl. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, da eine Stellung zu beziehen als Unternehmerin, weil oft die Unternehmer so ein bisschen zu ruhig sind. Und das, glaube ich, hat auch oft damit zu tun, was du vorhin angesprochen hast. Den Unternehmern wird schnell vorgeworfen, die hätten Yachten und keine Ahnung was. Also das habe ich alles nicht. Yachten, Hubschrauber oder sowas. Aber ich fühle eine gesellschaftliche Verantwortung in meiner Rolle, die ich ausfülle. Und ich glaube, auch politisches Interesse gehört dazu.
Ich glaube, das würden gerne viele so durchziehen, wie du es machst, haben aber natürlich Ängste, dass sie durch eine gewisse vielleicht Positionierung und selbst wenn ich sage, demokratische Parteien, dass man sich vielleicht anderen Zielgruppen wieder verschließt, die eben vielleicht genau anders denken. Ne, setze ich mich zu viel für Klimaschutz ein, könnte ich dann in eine grüne Ecke, in Anführungszeichen, gedacht werden und dann hat es vielleicht auch Auswirkungen auf Kunden, ne, auf meine Vertriebsstrategie, auf Endkunden, auf Partner, auf irgendwas und genauso andersrum.
Ja.
Also ich glaube, da gibt es gewisse Befürchtungen, Ängste, dass so eine Positionierung vielleicht eher schaden könnte, als dass es hilft.
Ja, also ich kann das nachvollziehen. Ich glaube aber, wenn man nicht populistisch agiert und das authentisch mit dem Bild, was man eben verkörpert, zusammenpasst, dann denke ich, dass eine Positionierung eher gut ist. Ich glaube, jetzt zum Beispiel weil in den sozialen Medien positioniere ich mich ja sehr stark auf LinkedIn. Und natürlich ist zum Beispiel auf TikTok die Stimmung anders als auf LinkedIn. Das bedeutet, bei LinkedIn stoße ich vielleicht mehr auf, wie soll ich sagen, Leidensgenossen, ja, also Leute, die mir ähnlich sind vielleicht, auch in ihren Jobs. Und deswegen, klar, man sollte die Plattform wählen, auf der man aktiv ist. Und dann aber schon auch mal ein bisschen mutig sein. Also in Deutschland ist, glaube ich, diese Angst, dass man dann quasi auf einmal gar keine Kunden mehr hat, die ist, glaube ich, ein bisschen zu groß manchmal.
Naja, ganz bestimmt.
Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel so überlege, sagen wir mal, ich privat, wenn jetzt da jemand eine politisch etwas andere Meinung als ich, also ich sage jetzt nicht komplett anders, ja, aber ich sage mal etwas anders,
ja.
Also demokratisch, ja. Dann würde ich trotzdem bei denen kaufen, wenn jetzt das Produkt für mich passt. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist, aber solange das eben nicht populistisch ist, solange das sich in einem Rahmen hält, wo ich denke, okay, da ist jemand, der, also ein denkendes Individuum dahinter, dann habe ich damit kein Problem.
Ja, sehr gut. Inwieweit beeinflusst momentan so die Situation Escalaser dein Unternehmen? Also ist es stark oder sagst du, da lassen wir uns jetzt erstmal gar nicht so richtig verrückt machen? Oder hast du dein Unternehmen, drei Fragen in einer, ne? Hast du dein Unternehmen vielleicht schon vor längerer Zeit auf so einen Modus eingestellt, dass du sagst, du kannst relativ schnell reagieren?
Ich glaube, wir sind als Unternehmen sehr flexibel. Das hat uns zum Beispiel auch in der Corona-Zeit gut geholfen. Wir sind breit aufgestellt, also unsere Laser für die Oberflächenbearbeitung können fast alle Unternehmen, die irgendwas herstellen, brauchen. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Automobilindustrie nicht die einzige Branche ist, in die wir liefern, sondern beispielsweise auch die Luft- und Raumfahrt, die Medizintechnik, also ganz andere Branchen auch. Das ist, glaube ich, erstmal sehr wichtig. Und dann muss man schon auch ehrlich sein, als Unternehmen, wie gesagt, du wirst nicht von jeder einzelnen Nachricht oder von jeder einzelnen politischen Entscheidung von rechts nach links geworfen, sondern die großen Wellen sind das, was dich als Unternehmen trägt. Also Corona war natürlich zum Beispiel eine dieser ganz großen Wellen, die uns als Unternehmen schon tangiert hat. Und trotzdem habe ich gelernt in dieser Zeit, obwohl unser Hauptmarketingkanal weggefallen ist, nämlich die Messen, und obwohl ein Teil unserer Kunden extrem gelitten haben, haben wir es geschafft, uns zu positionieren, haben wir andere Wege gefunden. Und deswegen diese Krisensicherheit, diese Resilienz, die ist mir total wichtig. Und meiner Meinung nach kommt da ganz viel aus einer Flexibilität heraus.
Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
Wie gehen so eure Mitarbeiter oder deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen damit um, mit dieser Situation? Tauchen vermehrt Fragen auf?
Also Fragen tauchen nicht auf und ich denke, das hängt damit zusammen, dass das relativ transparent ist für alle. Bei uns, wir haben ein Projektgeschäft, das bedeutet, unsere kundenspezifischen Lasermaschinen werden einzeln nacheinander bei uns gekauft und dann auf dieser Projektbasis, die eben, also Auftragseingang, daraufhin produzieren wir. Das heißt, alle sehen ja, aber wir haben eben noch Auftragseingang, wir müssen, keine Ahnung, diesen Monat muss das fertiggestellt werden, nächsten Monat muss das, dann den Monat das und so weiter. Das heißt, die Leute sehen ja, es gibt Arbeit, alles ist in Ordnung, wir können weitermachen. Natürlich haben auch wir dann mal Schwankungen, dann musste da personalmäßig wieder aufrüsten, dann musste da mal vielleicht auf 2, 3 mehr Messen gehen. Und ich sag den Leuten auch hier zum Jahresende, wir müssen noch das und das schaffen. Wir müssen noch, keine Ahnung, bestimmte Rechnungen schreiben, das ist wichtig. Also ich sag den Leuten das schon sehr transparent, natürlich. Aber hier hat keiner Angst um seinen Job. Also wir sehen, es läuft, wir haben einen Auftragseingang. Und ich glaube, das ist schon wichtig, um natürlich auch eine gewisse Grundentspanntheit hier im Team zu haben.
Was ist der Kit, der euch so im Team zusammenhält? Sind es Werte oder was ist es? Was glaubst du, was euch so vielleicht besonders macht?
Werte ganz sicher. Und die Basis dafür haben mein Vater und auch meine Mutter gelegt. Also mein Vater als Firmengründer und derjenige, der das alles hier vorangetrieben hat, vor 20 Jahren gegründet. Und meine Mutter, die in der Woche mindestens 2-mal hier arbeitet, auch viel auf Messen mit dabei ist. Und dann bin ich noch als Tochter da reingekommen. Ich glaube, dass das viel Wert schafft, also viele Werte auch erstmal manifestiert, also wo Familie eben hier im Unternehmen steht, was das bedeutet, dass das uns wichtig ist, dass wir das auch für unser Team eben als wichtig empfinden. Und tja, ich glaube, bei uns hier herrscht eben die offene Tür. Also wer mit mir reden will, kann gerne mit mir reden. Ich bin erreichbar und auch diese Flexibilität, von der ich gesprochen habe, um zum Beispiel sich auf neue Branchen einzustellen, die Flexibilität haben wir auch hier im Team. Ja, also ich weiß noch, letztes Jahr hatten wir irgendwie ein Projekt, das musste unbedingt raus und irgendwie durch eine Verschiebung vorher waren wir im Zeitdruck und wir arbeiten eigentlich nie am Wochenende und trotzdem, dann habe ich das ganze Team, haben wir zusammengeholt, haben darüber gesprochen und haben eben einen Plan gemacht und dann haben wir 3 Wochenenden gearbeitet und das war so ein guter Drive, den die Leute hatten und der bestand zum Beispiel auch darin, dass, ich sag mal, jemand aus dem Vertrieb dann auch mitgeschafft hat in der Produktion und dann natürlich Kleinigkeiten gemacht hat, aber das war dieses Signal, so wir machen das als Team Und natürlich nicht jeder konnte an jedem Wochenende. Manche Leute waren auch schon verplant. Aber dann war derjenige vielleicht nur an einem Wochenende da. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass wir wissen, okay, wir haben eine Flexibilität und wir sind zusammen als Team und schaffen es dann auch, sag ich mal, das ganz dringende Projekt noch rauszubringen. Ja.
Habt ihr die Werte als solche definiert oder lebt ihr sie einfach, weil ihr so seid, wie ihr seid? Oder sind die runtergeschrieben, kommuniziert?
Also wir haben eine Unternehmenspolitik, die ist runtergeschrieben, die hängt bei uns am Eingang. Da stehen eben diese Dinge drauf, dass wir ein Team sind, dass wir gemeinschaftlich Sachen schaffen. Da steht auch drauf, dass für uns das Wichtigste ist, dass der Kunde zufrieden ist. Diese Sachen stehen alle drauf. Aber trotzdem, wie du schon gerade gesagt hast, es muss gelebt werden. Nur dann bringen dir diese Werte auch was. Und da ist auch ganz wichtig, eine Sache möchte ich noch sagen. Mein Vater sagt immer, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und wenn du selber als Geschäftsführerin dann diese Werte nicht lebst, also ich sage jetzt mal, ich habe jetzt gesagt, für mich ist wichtig Flexibilität oder für mich ist wichtig Familie. Wenn ich das nicht zeige in meinem täglichen Handeln, dann werden auch die anderen das nicht machen. Das ist ganz logisch.
Naja, ganz wichtiger Punkt. Was sehr, sehr häufig erwähnt wird, entweder als Wert oder in der Unternehmens- oder Arbeitgeberbeschreibung, das ist die familiäre Atmosphäre. Mhm. So, das ist, glaube ich, deswegen hatte ich mal nachgefragt, ob das bei euch auch so definiert ist. Ich glaube, ihr lebt es einfach vor, weil 80% aller Unternehmen sprechen darüber. Und dann frage ich dann immer manchmal, sag mal, Wie sieht denn so in deiner Familie aus? Also willst du das, was du in deiner Familie hast, dann wirklich auch im Unternehmen unbedingt haben? Ja, naja, weiß jetzt auch nicht unbedingt. Und das ist vielleicht auch genau der Punkt. Wenn ihr das so vorlebt, wie du gesagt hast, dein Vater, deine Mutter, du bist auch noch mit dabei, dann ist es auch mal eine ganz andere Nummer, als es so lose zu versprechen. Und wie gesagt, familiäre oder so ein familiärer Zusammenhalt oder so eine familiäre Atmosphäre muss auch nicht immer nur positiv sein. Also da ist ja auch viel Zwang, das sind ja keine freiwilligen Freundschaften teilweise. Dann ist irgendwann irgendwo dieser komische Onkel, der immer obszöne Sprüche reicht. Die eine, die aussteigt, die andere, die mit dem nicht mehr spricht und so weiter und so fort. Das kann ja auch Familie mitbringen.
Ja, also und da finde ich es auch nochmal ganz wichtig, das nochmal zu spezifizieren. Also wir haben hier natürlich eine familiäre Atmosphäre insofern, als dass hier einfach Familie arbeitet. Und uns ist Familie als Grundwert sehr wichtig. Das heißt, keine Ahnung, wenn jetzt bei meinem Kollegen irgendwie der Sohn sich was gebrochen hat und der dann da notmäßig hin muss, dann ist das natürlich klar. Also das ist gar keine Frage, dass dafür Zeit geschaffen wird und Raum geschaffen wird. Trotzdem sehe ich uns nicht, genau aus diesem Grund, den du gerade genannt hast, als Familie hier. Ich sehe uns eher wie ein gutes Sportteam. Also die zusammen trainieren, die zusammen eben, keine Ahnung, wir spielen zusammen Spiele und dann versuchen wir Gewinne einzuholen. Es gibt jemanden, der eher die Tore schießt. Es gibt jemanden, der eher im Mittelfeld halt ist. Es gibt jemanden, der Trainer ist. Das finde ich eher. Ja, das ist eine ganz gute Analogie. Also, dass man als Team diese Sachen zusammen macht.
Ja. Definiert ihr auch Ziele? Dass es sagt, wir wollen, ich sage jetzt mal, das können verschiedene Top-Arbeitgeber des Jahres sein. Wir wollen den und den Umsatz machen. Wir wollen so und so viele Kunden haben.
Also das finde ich immer ganz lustig. Wir sind ja komplett, also das gesamte Unternehmen gehört uns. Ja, also das ist, wir haben noch nicht mal Bankkredite. Ne? Mein Vater war da immer sehr konservativ in der Geldpolitik. Das heißt, wir haben tatsächlich niemanden, der von draußen guckt und sagt, ja, also jetzt möchten wir aber mal das und das haben fürs Unternehmen oder der Umsatz muss jetzt gezogen werden oder sowas. Und das ist halt eine extrem luxuriöse Situation. Ich weiß das. Es gibt auch genug Leute, die mir immer wieder erklären, das ist totaler Quatsch, so kann ich ja gar nicht wachsen. Wir wachsen organisch, wir wachsen langsam, aber mit sehr ruhigem Kopf und ohne Stress, dass wir jetzt, keine Ahnung, die und die Schulden endlich bezahlen müssen. Alles, was hier ist, gehört uns. Und ich glaube, deswegen haben wir auch den Luxus zu sagen, die Ziele, die wir uns setzen, sind meistens eher fachlich. Also das bedeutet zum Beispiel unser Ziel für dieses Jahr, das hat ganz viel mit Automatisierung zu tun, also die Automatisierung unserer Produkte. Und daraus leiten sich dann eben Dinge ab von, was brauchen wir für Teammitgliederverstärkung oder muss es irgendwie Schulungen geben? Das sind eher die Dinge, über die wir nachdenken. Aber wir denken nicht, okay, wir müssen jetzt den Umsatz verdoppeln oder wir müssen irgendwie die Rendite da und dahin bringen. Und ich glaube, dass das natürlich auch relativ angenehm ist dann, weil du nicht andauernd mit dem harten Rotstift überall wegstreichen musst.
Fehler sind die besten Lehrer, sagt man ja so oft. Gibt es Fehler? Kannst du von einem Fehler erzählen, den du vielleicht gemacht hast als Unternehmerin?
Ja, sofort. Ja, da fällt mir sofort was ein.
Sofort.
Ey. Ja. Also man denkt, das ist eine Kleinigkeit, aber es ist wirklich keine Kleinigkeit. Also unsere Website, mit der kämpfe ich quasi seit Tag 1 hier. Also wir hatten diese Website und dann habe ich meinem Vater gesagt, du hier, also so frischer Wind und so, wir brauchen jetzt eine neue Website. Haben das also dann zusammen mit einer Agentur, also haben da erst Recherche betrieben, was wollen wir machen und so weiter, haben dann eine Agentur irgendwann gefunden, haben mit der dann einen Plan gemacht, die hat dann eine super neue Website da gemacht, aber irgendwie hat mir das dann doch wieder nicht gefallen und diese Website, in die wir ja auch investiert haben, nicht nur Zeit, sondern auch Geld, die ist dann nicht live gegangen. Dann haben wir irgendwann, sind wir das wieder neu angegangen, haben dann wieder eine neue Webseite aufgesetzt. Ich muss lachen, weil, also wir haben diese neue Webseite jetzt letztens in Betrieb genommen und dann gucke ich letzte Woche Dienstag und sehe auf einmal, dass wieder die alte Website online ist, ja. Frag dann hier meinen Kollegen, der sich darum kümmert, so, was ist da mit der Website schon wieder los? Dann er so, ja, ich muss mich darum kümmern, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, das war doch schon da und da registriert, keine Ahnung. So, dann war der jetzt die letzten 3 Tage im Urlaub. Das heißt, heute ist jetzt wieder der Tag, wo er sich darum kümmert. Aber wirklich, das mit dieser Website, es ist wie verhext. Ich weiß nicht, was da los ist. Wir haben da schon so viel Zeit rein investiert und wirklich auch viel Geld und keine Ahnung, eines Tages, ich hoffe, dass wenn diese Podcast-Folge hier rausgeht, dass es dann soweit ist und wir diese frische Website wieder online haben. Ja.
Und was war so die beste, wenn das vielleicht eine der schlechteren Entscheidungen war oder Fehler war? Aber was war so mit einer der besten Entscheidungen, die du in den letzten Jahren getroffen hast?
Den Vertrieb von meinem Vater abzulösen. Also mein Vater hat eben ganz, ganz, ganz viel des Vertriebs hier geschultert. Und das hat er auch super, super gut gemacht. Also er ist wirklich ein Vertriebsprofi. Und er ist halt einfach als Gründer des Unternehmens, hat er einen Antrieb, das ist schon, das sucht seinesgleichen. Und deswegen, alle Versuche, die mein Vater unternommen hat, um jemanden für den Vertrieb zu finden, waren nicht so super erfolgreich. Weil aber mein Vater auch gewisse Vorstellungen hatte, die schwer zu erfüllen waren. Und ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, das geht so nicht weiter, wir müssen den Vertrieb von meinem Vater mehr ablösen, weil er wird rausgehen und es geht dann, und es geht auch nicht, das war nämlich die Vorstellung von meinem Vater, dass ich das quasi 1:1 übernehme. Also, dass einfach ich dann den Vertrieb genauso mache wie er. Und ich bin natürlich auch im Vertrieb drin, das ist ganz klar. Aber ich darf nicht das einzige Zugpferd sein, so wie er das eben war. Und
aber mal ganz kurz, du bist das Zugpferd, oder nicht?
Naja, ich bin vielleicht das Gesicht nach draußen, aber ich bin nicht diejenige, die all die Tore schießt. Und das ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass das Unternehmen auch ohne mich...
Du bist die Galionsfigur.
Ja, klar, natürlich. Und das war mir auch wichtig, dass ich irgendwie das Gesicht von SK Laser werde. Das war ja immer mein Vater früher. Aber also da weiß ich noch, wie wir dann jemanden eingestellt haben. Und mein Vater hat dann natürlich auch sich so Sorgen gemacht. Oh mein Gott, ich mein Vertrieb ist dann auch teuer und so. Oh, sollen wir das wirklich machen? Und ich so, doch, aber wir müssen das machen. Und dann er so, ja, okay, wir machen das, weil du denkst, dass es der richtige Weg ist und du bist die Zukunft. Aber das ist ihm schon ein bisschen schwer gefallen. Aber das war gut. Ja, hat sich gut entwickelt.
Ich finde es zunehmend schwieriger, vielleicht für Unternehmen ohne Haltung, ein Versprechen in die Zukunft abzugeben. Also wer sind wir? Was machen wir? Wo gehen wir denn gemeinsam hin? Weil für denjenigen, der bei euch anfängt, der interessiert sich natürlich, okay, was habt ihr in der Vergangenheit so gemacht? Wo steht ihr momentan? Aber mir geht ja eine gemeinsame Reise. So, wo geht die hin? Was kannst du den Leuten, die schon bei euch arbeiten oder die zukünftig bei euch arbeiten möchten, führen, vielleicht sogar Versprechen geben?
Ja, ich glaube, das ist total entscheidend. Und das größte Versprechen, was ich wahrscheinlich geben kann, ist, dass ich mich dafür einsetze. Und dass es eben jemand gibt, der für Kontinuität steht und der das Unternehmen so weiterführt und jetzt nicht den großen Investor hier reinlässt, sondern es eben im Sinne meines Vaters auch weiterführt. Und ich glaube, das ist schon ein großes Versprechen, was man damit gibt. Und ab dem Moment, wo ich ja eingestiegen bin, habe ich dieses Versprechen nicht nur, oder diese Entscheidung, die habe ich ja nicht nur für unsere Mitarbeiter auch mit getroffen, sondern auch zum Beispiel für meine Familie, also mein Mann und ich, wir sind dann hier nach Wiesbaden gezogen auch für unsere Kunden habe ich eben diese Stabilität gegeben. Ja, und ich denke, das ist erstmal schon mal ganz wichtig. Und dann sehen die Leute ja auch, dass ich eben einen Drive habe, dass ich immer, jetzt am Wochenende ist es mir wieder aufgefallen, wir machen konstant auch was hier bei uns, bei Escalese, also im Büro. Ja, ob wir zum Beispiel ein neues Büro einrichten oder ob wir jetzt eine neue Fräse kaufen. Das sind natürlich keine Riesen, wir bauen hier das gesamte Unternehmen um, aber immer wieder punktuell, konstant arbeiten wir immer weiter dran. Und ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist, dass es auch ein Signal ist für die Leute, dass wir investieren, sowohl technisch als auch hier in die Räumlichkeiten. Und ja, ich denke, das ist eben auch zukunftsweisend.
Ja. Umgekehrt, was müssen dir Bewerber versprechen, potenzielle Mitarbeiter, damit du sagst, okay, ich habe total Bock, mit dir zusammenzuarbeiten, dich einzustellen?
Naja, als erstes, und das hört sich jetzt blöd an, aber als erstes hätte ich natürlich gerne, dass die Leute ihren Job gerne machen. Also Leute, die ich quasi zum Arbeiten zwingen muss, da habe ich wirklich gar kein Interesse dran. Ich zwinge hier niemanden. Die Leute sollen einfach gerne hier hinkommen. Die sollen Lust haben, ihren Job auszufüllen und das erstmal grundsätzlich gerne machen, einfach aus eigener Motivation heraus. Natürlich spreche ich da nicht über, man hat mal einen schlechten Tag, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ja, darum geht's nicht.
Schon klar.
Aber ich habe kein Interesse daran, jemanden hier zu haben, der es, sage ich mal, nur als Bürde empfindet, in diesem Beruf zu arbeiten. Und dann ist mir schon auch wichtig, eine Loyalität und Verlässlichkeit. Also Leute, die hier im Team arbeiten mit uns, auf die möchte ich mich verlassen können. Denen möchte ich vertrauen können. Und wenn ich merke, dass es bei dem Vertrauen, dass es da dran hapert, das wird auch ganz, ganz schwierig dann für mich, die Person zu halten. Also ich sage jetzt mal, was jedem einleuchtet, wenn ich zum Beispiel merke, eine Person klaut. Ja? Also die stiehlt hier vom Unternehmen.
Naja, das ist sowas Offensichtliches.
Genau, das ist ganz offensichtlich. Aber Und da ist auch allen direkt klar, nee, das geht nicht. Ja? Also so eine Person kannst du nicht im Team halten. Aber
man kann aber auch Zeit klauen.
Du, man kann einiges, ja. Man kann vor Kunden gewisse Dinge sagen und behaupten, die halt nicht gut sind. Oder man kann Arbeit von anderen sabotieren. Es gibt wirklich auch nicht so coole Dinge, aber das geht nicht. Ich muss den Leuten hier vertrauen können. Die Leute können auch mir vertrauen, dass ich zu dem stehe, was ich sage. Und genau das Gleiche hätte ich auch gerne.
Der Xing Future Work Report prognostiziert, dass KI bis 2040 ein festes Teammitglied sein wird. Wie stellst du dir langsam die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in der Lasertechnik vor? Ist das schon Thema? Ja, also gehe ich ganz fest davon
aus.
Also
wir nutzen schon KI und das sind dann halt für, aber alles so schriftliche Dinge. Ja, also ich sag mal von E-Mails oder irgendwelche Social-Media-Beiträge oder vielleicht auch mal Handbuch oder vielleicht sogar auch mal technische Herausforderungen. Da kannst du schon viel machen. Ich glaube, das wird sich aber noch viel weiterentwickeln. Ich kann mir vorstellen, dass im Bereich der Konstruktion sich viel ändern wird. Das fände ich auch richtig cool. Ich fände auch klasse, wenn sich im Bereich der Serviceannahme zum Beispiel, also so Terminierung von Service-Slots, dass sich da nochmal einiges ändert. Und ich glaube auch Bestellungen wäre super cool, wenn wir da weiter vorankommen über KI. Und genau, also wie du sagst, das ist dann quasi wie ein weiterer Mitarbeiter ist. Also ich glaube, nicht nur einer wird dadurch kommen, sondern ganz viele.
Wo siehst du Escalaser so in 5 Jahren, in 10 Jahren? Wie sieht das Unternehmen dann aus?
Ja, hättest du mich da vor einigen Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich irgendwelche großen Zahlen gesagt. Da würde ich mich zurzeit gar nicht drauf versteifen, sondern ich würde sagen, ich würde mir wünschen, dass wir unsere Marktposition noch weiter stabil ausbauen. Ich würde mir wünschen, dass wir im Bereich von der Medizintechnik noch stärker werden. Also wir haben da schon gute Kunden, aber ich würde mir wünschen, dass es noch größer wird. Ich glaube nämlich, dass dieser Bereich ein Wachstumsmarkt für Deutschland ist. Ich glaube, dass in der Automobilbranche es leider ein bisschen weiter noch runtergehen wird. Aber ich vermute, also wir haben sehr, sehr starke und gute Pharmakonzerne. Wir haben viel Forschung im Bereich Bio. Und ich glaube, dass da einiges möglich ist. Und deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass wir da mit dabei sind.
Hilf mir mal ganz kurz weiter, vielleicht auch für die Zuhörer, die sich vielleicht noch nicht so ganz konkret, die Frage kommt vielleicht ein bisschen spät, aber vorstellen können, was lasert ihr denn alles? Was könntet ihr jetzt für die Pharmabranche zum Beispiel, wo könntet ihr da hilfreich sein?
Also wir lasern alles auf der Oberfläche. Das heißt sowas wie eine ganz normale Seriennummer, einen QR-Code zur Erkennung von Bauteilen oder UDI wäre das dann im Medizinbereich. Aber wir machen auch Laserabtrag, um zum Beispiel elektrische Kontakte freizulegen. Oder Wir schweißen Kunststoff und wir schneiden Folien. Das sind alles Bereiche, in denen wir unterwegs sind. Und wie gesagt, das ist wirklich, also im B2B-Bereich quasi alle, die was herstellen, können theoretisch einen Laser einsetzen.
Ja, okay, ja, ganz vielen Dank dafür. Du, vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Wir hatten vorhin schon so ein bisschen die politische Situation, dass momentan alles irgendwie nicht so sicher. Gibt es Punkte, wo du sagst, die würdest du dir schon arg wünschen, was sich da vielleicht ändern sollte?
Also ich würde mir wünschen, dass die Priorität der neuen Regierung schon sehr stark die Wirtschaft mehr in den Vordergrund setzt. Ich weiß, es ist ein leidiges Thema, aber ich glaube wirklich, dass Entbürokratisierung für uns wichtig ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Wirtschaft floriert, weil dadurch eine florierende Gesellschaft auch nach sich gezogen wird. Und wir machen es hier in Deutschland mitunter den Unternehmen sehr schwierig zu wirtschaften. Und das ist nicht gut, denn wir sind Exportland, wir sind eine der Top-Wirtschaftsnationen der Welt. Und wenn uns das Wirtschaften immer schwieriger gemacht wird, heißt das Abwanderung, das heißt Insolvenzen. Und das ist natürlich jetzt sehr grob gesprochen, aber ich würde es mir wirklich wünschen, dass die Wirtschaft wieder als ein wichtigerer Faktor gesehen wird in unserer Gesellschaft. Und auch nicht immer so böse gesehen wird. Also ich habe das Gefühl, alle Unternehmen sind quasi dabei, die Umwelt zu verpesten. Ja, und
Mitarbeiter auszunehmen.
Ja, genau. Und das ist so weit weg von meiner Realität. Ich meine, natürlich gibt es schwarze Schafe. Gar keine Frage. Gibt es ja überall. Aber wie viele Unternehmer kenne ich, die sich sehr stark für ihr Team einsetzen, die Nachhaltigkeit als wichtigen Punkt sehen für ihr Unternehmen? Ja, deswegen, also gerade im Mittelstand, finde ich, gibt es da so tolle Unternehmen und so tolle Unternehmer, die richtig was reißen wollen und wo ich so denke, boah, lass die doch mal ein bisschen machen.
Ja, sehr gut. Liebe Dina, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, habe einiges dazugelernt. War wirklich schön, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, dass du uns so nah auch an dein Unternehmen rangelassen hast, ein paar Insights erzählt hast. Ich denke, dass es auch unseren Zuhörern helfen wird, weil sie merken, sie sind nicht allein.
Das stimmt.
Der Art der Entscheidungen, die getroffen werden müssen, ob es eine Webseite ist, ob es ein neuer Mitarbeiter ist, Mitarbeiterin. Ganz lieben Dank dafür, hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.